In einer Nacht- und Nebelaktion haben die Juden Jesus festgenommen und haben ihn verhört. Früh am Morgen. Denn es hat alles schnell und möglichst unauffällig müssen gehen. Verhör kann man das zwar gar nicht, als Verhör kann man das gar nicht bezeichnen, denn sie haben gar nicht wollen hören, was Jesus zu sagen hat. Sie haben einfach gewusst, was sie machen wollen. Er muss sterben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Sie haben lang genug in ihn hergejagt und den Moment gesucht, wo sie das durchziehen können. Sie haben etwas gebraucht, was legitimiert, dass sie Jesus umbringen. Sie haben Zeugen aufgeboten, wo sie für ihre falschen Aussagen gezahlt haben, und dann haben sie dummerweise haben die alle etwas anderes verzapft, und dann haben sie kein Urteil können fällen, weil nach jüdischem Gesetz, so wie das Mose verordnet hat, mussten zwei oder drei Zeugen mit ihrer Aussage übereinstimmen, und das hat nicht funktioniert. Also haben sie da auf dem Weg kein rechtsmässiges Urteil können treffen. Und jetzt ist der Hohepriester selber aktiv geworden. Drohend fragt er Jesus, ob er denn der Christus sei, der Sohn Gottes. Finde ich eine interessante Frage, weil offensichtlich haben sie ja gewusst, wer er könnte sein. Sonst würde sie gar nicht so etwas fragen. Sie haben also eine Ahnung gehabt, dass Jesus der Sohn Gottes, der Messias, könnte sein. Und Jesus hat ihnen dann auch eine ziemlich unmissverständliche Antwort gegeben. Er sagt, du selber hast es gesagt. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite vom Allmächtigen sitzen sehen. Das hat offenbar der Hohepriester ziemlich gut verstanden. Jetzt ist die Falle zugeschnappt. Jetzt hat er Jesus dort, wo er ihn wollen hat. Der Hohepriester verreisst seine Kleider aus Empörung und ruft, das ist Gotteslästerung, das ist Gotteslästerung. Für was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt es jetzt ja selber gehört, ihr seid ja jetzt alle Zeugen. Gotteslästerung war das Urteil, warum er Jesus gekreuzigt hat. Was für ein unsinniges Urteil. Dass Gott sich selber lästert, ist mal ein Unsinn. Und sie, die betrügen und lügen, werfen Jesus Gotteslästerung vor. Die Heuchler. Aber es war eine beschlossene Sache. Jesus musste sterben. Und das war jetzt halt der letzte Strohhalm an dem, was sie sich noch heben konnten. Und dass die Regeln von diesen zwei und drei Zeugen eingehalten wird, hat der Hohepriester den Anwesenden suggeriert, dass sie jetzt eben gerade durch die Aussage von Jesus Zeugen geworden sind, und somit hat er seine Legitimität gehabt, zum Weiterfahren in dem Todesurteil. Somit hat er in seinen Augen, oder haben sie in seinen Augen, ein rechtsmässiges Urteil können treffen. Und dann hat alles schnell gehen. Sie haben Jesus zu Pilatus geschleppt, dem römischen Statthalter, um ihn töten zu lassen. Denn den Juden war nicht erlaubt, die Todesstrafe auszuführen, weil die Herrschaft über das jüdische Gebiet war in der Hand der Römer und das war ihnen verboten. Hätten die Juden Jesus getötet, das ist noch eigentlich interessant, dann hätten sie ihn gesteinigt. Und das zeigt auch, wie gut die prophetischen Voraussagen sind, dass jetzt genau in dem römischen Reich, wo man Menschen gekreuzigt hat, genau in dieser Zeit Jesus in die Welt kommt und gekreuzigt wird und die Propheten haben ja gesagt, dass das passieren wird. Gibt ein paar Hinweise im Alten Testament, dass er nicht gesteinigt wird, sondern dass der Messias so deren Art hingerichtet wird. Die Pharisäer haben das Volk gegen Jesus aufgehetzt und haben den Pilatus unter Druck gesetzt, den römischen Statthalter. Denn der war von der Unschuld von Jesus total überzeugt. Aber sie haben ihn bedroht. Sie haben gesagt, wenn du Jesus freilässt, Pilatus, bist du kein Freund mehr vom Kaiser. Jeder, der selber sich zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Das war eine offene Drohung an Pilatus. Weil damit haben sie an Pilatus signalisiert, Pilatus, wenn du jetzt den Jesus nicht verurteilst, dann werden wir eine Delegation zum Kaiser schicken auf Rom und wir werden ihm sagen, dass du fremde Könige herrschen lässt auf deinem Gebiet. Dann kannst du selber einmal eins zusammenzählen, eins und eins zusammenzählen, was denn mit dir passiert, dann hast du nicht mehr deinen Job los. Das war eine offene Drohung an Pilatus. Und so hat der Pilatus gezwungen, durch die Drohung und die Masse eingewilligt und das Todesurteil gesprochen. Und zum Ärger von den Feinden von Jesus hat er, wie das üblich ist, im Römischen Reich, wenn man jemanden gekreuzigt hat, man obendran als Kreuz das Urteil genagelt. Und Pilatus hat jetzt, das finde ich wirklich wunderbar gemacht, er hat nämlich dort oben anschreiben lassen, Jesus von Nazareth, König der Juden, das hat die natürlich geärgert bis zum Wach, aber das war auch richtig. Sie sollte sich nur ärgern. Nach dem Urteil ist Jesus ins Prätorium geführt worden und von einer Horde römischer Soldaten verspottet und verhöhnt. Sie haben ihn ausgezogen, sie haben einen Purpurmantel angelegt, sie haben ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt und haben ihm einen Stock in die rechte Hand gegeben, eine Art Schwert oder vermutlich eher symbolisiert das Zepter von einem König. Sie haben sich vor ihm auf die Knie gerührt und gerufen, es lebe der König der Juden, es lebe der König der Juden. Und sie haben ihn demütigt und gequält, sie haben ihn angespuckt, sie haben den Stock genommen und haben mit dem Stock ihm die Dornenkrone in den Schädel hineingeschlagen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für Schmerzen sind? Nein, ich glaube nicht. Haben die Dornenkrone in den Schädel hineingeschlagen. Ich meine, nur schon, wenn man nur schon so einen Stock auf den Kopf bekommt, tut es schon ziemlich weh. Und dann, wenn man noch die Dornenkrone hineintreibt, was ist denn das? Manchmal staunt man, zu was Menschen in der Lage sind. Aber das ist ja auch heute noch so. Und dann sind sie zur Hinrichtungsstätte gegangen und am 9. Uhr am Morgen haben wir Jesus bereits ans Kreuz genagelt. Und vom 12. Uhr bis um 3. Uhr am Nachmittag ist es stockdunkel geworden in Jerusalem. Und am 3. Uhr, kurz bevor Jesus gestorben ist, hört man ihn rufen, Eli, Eli, lema sabachthani, das heisst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus rief zu seinem Vater und was ich da besonders interessant finde, ist die Tatsache, dass Jesus ein Psalmwort ausspricht. Jesus hat oft auf alttestamentliche Aussagen zurückgegriffen, gerade in schwierigen Situationen, wo er versucht worden ist, die 40 Tage in der Wüste, und den Teufel ihn angesprochen hat, hat Jesus keine Diskussion mit ihm geführt, sondern hat nur immer zitiert aus dem Alten Testament. Hat nur immer so geantwortet. Jesus hat Psalm 22 gebetet. Davon können wir ausgehen, bevor er gestorben ist. Und die ersten Ziele hat er hörbar ausgesprochen und sind wenigstens so festgehalten worden. Aber dann gehe ich eigentlich davon aus, dass er den ganzen Psalm gebetet hat. Das gibt uns einen ganz besonderen Einblick in die Gedanken von Jesus kurz vor seinem Tod. Ich finde das schlicht und ergreifend sensationell. Dass die Bibel uns den Einblick gibt ins Herz von Jesus, der am Kreuz ist. Und heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Teil des Psalms. Der zweite, mit dem werden wir uns nicht beschäftigen, weil ich dann nicht mehr da bin. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, auf unserer Webseite oder auf sermon.de, das seht ihr dann beim Predigtmanuskript, sage ich dann noch schnell etwas dazu, könnt ihr das noch anhören, das würde dann zu Ostern passen. Der erste Teil ist Karfreitag, der zweite Teil ist dann eigentlich für Ostern. So habe ich das letzte Jahr bei mir Gemeinde gemacht. Zuerst zeigt, wer den Psalm geschrieben hat. Es ist ein Lied vom König David. David beschreibt seinen Gemütszustand, den er vermutlich selber erlebt hat, doch Tiefen und Höhen in dem Psalm übersteigen alles, was der David je erlebt hat. Wir können sagen, dass Jesus dadurch David im Blick aufs Kreuz geredet hat. Und am Kreuz greift Jesus das Gebet auf und macht sich's wieder zu eigen. Wir reden ja in den Psalmen, gibt es ja ein paar Psalmen, wo man sagt, es sind messianische Psalmen. Und das ist eben auch einer von diesen messianischen Psalmen. Und da gibt es noch eine Anweisung, wie der Psalm vertont werden soll, nach der Melodie von einer Hirschkuh am Morgen. Ich weiss nicht, für uns Städter ist das wahrscheinlich schwierig nachvollziehbar. Müssen wir fast Jäger sein oder irgendwas so. Aber damals haben wir natürlich gewusst, was da wie die Hirschkühe denn und wie das denn tönt, wie man das vertont. Aber das lassen wir jetzt. Da tue ich euch, das überlasse ich eurer Fantasie. Doch jetzt lesen wir doch das erste Mal den Abschnitt, den wir miteinander genauer werden anschauen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe und doch, du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, dem Israel Danklieder singt. Auf dich verließen sich unsere Väter, sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Sie schrien zu dir und wurden befreit. Sie hofften auf dich und wurden nicht enttäuscht. Doch ich bin kaum noch ein Mensch, bin ein Wurm, von allen verhöhnt und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, verzieht seinen Mund und schüttelt den Kopf. Übergib deine Sache dem Herrn. Der kann dir helfen. Er lässt dich bestimmt nicht im Stich. Du bist doch sein Liebling. Ja. Du hast mich aus dem Mutterschoß gezogen. An der Mutterbrust hast du mich vertrauen gelernt. Seit dem ersten Atemzug stehe ich unter deinem Schutz. Von Geburt an bist du mein Gott. Bleib jetzt nicht fern, denn ich bin in Not. Niemand sonst kann mir helfen. Viele Feinde umzingeln mich, kreisen mich ein wie wilde Stiere. Sie reißen ihren Mäuler auf, brüllen mich an wie hungrige Löwen. Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser. Meine Knochen fallen auseinander. Mein Herz zerschmilzt in mir wie Wachs. Meine Kehle ist ausgedörrt, die Zunge klebt mir am Gaumen, ich sehe mich schon im Grab liegen. Und du? Du lässt das alles zu. Eine Verbrecherbande hat mich umstellt. Hunde sind sie, die mir keinen Ausweg lassen. Sie zerfetzen mir Hände und Füße, alle meine Rippen kann ich zählen. Und sie stehen dabei und gaffen mich an. Schon losen sie um meine Kleider und verteilen sie unter sich. Bleib nicht fern von mir, Herr. Du bist mein Retter. Komm und hilf mir. Rette mich vor dem Schwert meiner Feinde. Rette mein Leben vor der Hundemeute. Reiße mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern der wilden Stiere. Herr, du hast mich erhört. Ich habe euch hier zwei Sachen noch mitgebracht. Den Psalm 22 nach dieser Übersetzung des NGÜ, wie ich jetzt gelesen habe. Und ich habe euch den mit einer Gliederung hier ein Blatt, das ihr mitnehmen könnt. Und das auf der anderen Seite, das ist das Predigtmanuskript. Wer das gerne noch nachlesen möchte, kann das gerne mitnehmen. Oder wer es man weitergeben möchte, wie auch immer. In der letzten Stunde von dem Schmerz, von dieser schmerzvollen Hinrichtung gibt uns Jesus durch einen Aufschrei Einblick in sein Herz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Ratlos stehen wir vor dem Aufschrei von Jesus und fragen uns, wie kann Gott von Gott verlassen werden? Ist das in sich nicht widersinnig? Oder wir könnten auch fragen, ob Jesus denn vergessen habe, warum er eigentlich am Kreuz leidet. Doch die Fragen gehen dann in eine falsche Richtung. Der Aufschrei soll uns zeigen, wie tiefgründig und schwer das Leiden von Jesus am Kreuz war. Wir können uns sein Leiden nicht genug schlimm vorstellen, wie das in Wirklichkeit war. Der Aufschrei von Jesus zeigt uns, was es bedeutet, dass er am Kreuz für unsere Schuld zahlen muss. Am Kreuz ist Jesus ganz Mensch und er hat dort für unsere Schuld gelitten. Wir sind alle in die Irre gegangen wie Schaf. Jeder hat auf seinen eigenen Weg geschaut, aber Gott hat alle unsere Schuld auf ihn geworfen. Und das passiert jetzt da. Wäre Jesus nicht in dieser kalte Einsamkeit gestossen worden, würden wir uns fragen, ob wir das Opfer von Jesus überhaupt ernst nehmen sollen. Wenn Jesus mit links ans Kreuz gegangen ist und einfach können sagen, ja, das lassen wir jetzt auch noch ein bisschen an mir vorbeigehen, ich bin ja Gott. Das bisschen Schmerzen macht mir ja nichts aus. Dann könnten wir uns fragen, was denn das überhaupt soll, wenn wir es überhaupt ernst nehmen sollen, weil in der damaligen Zeit sind noch viele andere gekreuzigt worden. Die Römer sind da sehr, sehr produktiv gewesen, die haben da ziemlich viel gekreuzigt. Und die im Aufschrei von Jesus die Schlussfolgerung ziehen möchten, dass Jesus eigentlich die Existenz von Gott in Zweifel gezogen hat, weil er sich verlassen fühlt, der muss sich belehren. Denn die Anrede Gottes ist eine ganz persönliche. Mein Gott. Wer redet denn schon von meinem Gott, wenn er glaubt, dass er nicht existiert? Jesus hat nicht eine Sekunde die Existenz von seinem Vater in Frage gestellt. Er sagt, mein Gott. Und fortsetzlich vom Psalm zeigt uns in aller Deutlichkeit, dass Jesus weder an der Existenz Gottes noch an seiner Güte und Barmherzigkeit je gezweifelt hat. Der Aufschrei ist ein Ausdruck von der Sehnsucht nach seinem Vater, wo in der gegenwärtigen Zustand, sein gegenwärtiger Zustand widerspricht total dem, was er bis jetzt erlebt hat im Verhältnis zu seinem Vater. Das ist eine neue Erfahrung für ihn. Jesus klagt Gott mit dem Gebet nicht an. Er gibt seiner Verfassung und seiner Sehnsucht Ausdruck. Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest mir nicht. Ich rufe in der Nacht und ich komme nicht zur Ruhe. Klar antwortet Gott jetzt nicht. Denn Jesus muss die Schuld tragen. Er muss für unsere Sünden zahlen. Sonst gibt es für uns keine Rettung. Und in die tiefe Einsamkeit und Kälte, in dieser Zeit erinnert sich Jesus daran, wie Gott in jeder Situation helfen kann. Es fehlt ihm nicht an Macht und an Kraft. Du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel Loblieder singt. Unsere Väter haben das Vertrauen auf dich gesetzt, sie haben dir vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir haben sie geschrien um Hilfe und du hast sie befreit. Sie haben dir vertraut und du hast sie nie enttäuscht. Gott hat sich immer gegenüber seinem Volk Israel als treuer Gott erwiesen. Und so wird er sich auch dem Beter gegenüber als treuer Herr erwiesen. Doch bis es so weit ist, muss er die Strafe ertragen und er muss den Spott und den Hohn erdulden. Ich bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Er ist nicht mehr wie ein Mensch behandelt worden, ein Wurm, ein Unmensch. Das kennen wir aus der Geschichte, dass immer wieder mal Menschen als Unmenschen erklärt werden. Und sobald sie Unmenschen sind, machen wir mit ihnen, was man will. Da hat er erst noch das Gefühl, wir machen es richtig. Menschen haben ihm gegenüber keinen Respekt mehr gezeigt. Sie haben kein Mitleid mit ihm gehabt. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich und sie verziehen das Maul und schütteln den Kopf. Niemand hat Erbarmen. Stellt euch das vor. Alle machen sich lustig. Sie gehen durch verschiedene Gesten ihren Missfallen Ausdruck. Und spöttisch provoziert sind und rufen ihm zu, übergib doch die Sache am Herr. Wenn du sagst, du seist der Sohn Gottes. Und das berichtet auch der Matthäus. Die Leute rufen, andere hätten geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz absteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Theoretisch. Ich glaube nicht, dass sie an ihn geglaubt hätten. Er hat auf Gott vertraut, er soll doch jetzt ihn auch befreien. Und wenn er so Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Sie haben alles gewusst. Die Menschen haben es eigentlich gewusst und haben sich doch so verhalten. Übrigens bin ich persönlich der tiefen Überzeugung, dass Jesus zu jeder Zeit vom Kreuz hätte oben runterkommen können. Der Kampf von Jesus war nicht primär der Kampf gegen all den Schmerz, den er ertragen musste, sondern der Kampf dagegen, und das glaube ich auch in seinem Gebet in Gethsemane, nicht von dem Kreuz oben runterzukommen, weil er gewusst hat, wenn ich das tue, dann ist das Rettungswerk gebodigt. Dann sind wir alle verloren. Und die Versuchung von Jesus, ein Mensch hat ja keine andere Möglichkeit, als am Kreuz zu bleiben. Aber die Versuchung von Jesus, der Kampf ist, trotz dem Schmerz und trotz dem Angriff, wo ich noch darauf zu sprechen komme, dort zu bleiben, wo er ist, aus Liebe zu uns. Jesus erinnert sich an seinen Vater und an das, was er über ihn gesagt hat. Ja, soll Gott ihn doch retten, was sie ihm gesagt haben. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja ihm gefallen. Anscheinend ist er ja sein Liebling. Und in dem Elend erinnert er sich wieder daran, wie Gott ihm sein Leben lang fürsorglich begleitet hat. Du, Herr, hast mich aus dem Leib von meiner Mutter gezogen. Du hast mich an der Brust von ihrer Vertrauen fassen lassen. Seit mein Leben angefangen hat, bin ich ganz auf dich angewiesen, von Mutter Liba. Bist du bereits, mein Gott? Die Gemeinschaft hat sein ganzes Leben bestimmt. Doch in dem Moment scheint alles anders zu sein. Und so fleht er, bleib mir jetzt doch nicht fern. Komm bitte mir wieder näher, so wie früher. Die Not ist so bedrohlich näher und da ist niemand, wirklich niemand, der mir jetzt hilft. Komm doch du mir jetzt näher. Ist uns klar, dass das der Zustand wäre, wenn wir mit Gott nicht versöhnt wären? Die totale Verlassenheit und Kälte, wo wir die Ewigkeit ertragen müssten. Sind wir uns dessen bewusst, dass das Wesentliche in unserem Leben, das, was Bedeutung, dem Leben Bedeutung schafft, nicht das ist, was wir besitzen, auch nicht unsere Ausbildung und auch nicht unser Aussehen. Also Ansehen, habe ich sagen, aber bei denen ist es auch das Aussehen. Das wichtigste Gut von einem Menschen ist Beziehung. Es ist in unserem unser tiefes Bedürfnis, zu jemandem zu gehören, geliebt und geachtet zu sein. Beziehungen machen unser Leben reich und lebenswert. Und wenn die Beziehungen alle wegfallen, dann fallen wir ins Bodenlose. Und das ist der blanke Horror. Und der Horror, den hat Jesus erlebt am Kreuz. Und damit hat er uns davon verschont, dass wir in das Elend einmal fallen müssen und hat ermöglicht, dass wir die Beziehung zum Schöpfer wieder herstellen können. Der Vater hat sich von ihm zurückgezogen, nicht nur zurückgezogen, sondern Jesus ist an dem Kreuz angegriffen worden. Das ist etwas, was man gar nicht so bewusst anschauen. Es ist nicht nur so, dass Gott sich ihm entzogen hätte, sondern er ist angegriffen worden. Gewalttäter haben mich umringt. Wie ein Herr, der Stier, wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Sie haben ihre Mühler aufgerissen gegen mich. Und wie hungrig brüllende Löwen. Jesus ist am Kreuz bedroht worden. Der brüllende Löwe ist uns aus dem Neuen Testament bekannt. Er ist dort das Bild für den Teufel, der die Gläubigen versucht anzugreifen. Jesus war diesen Angriff ausgeliefert, während seine Hände und Füße als Kreuz genagelt waren. 3 Stunden ist in Jerusalem ist es dunkel geworden. Um 12 Uhr am Mittag. Man könnte das als etwas anschauen, wo man versucht, das immer so ein bisschen zu erklären. Oder? Es könnte Sonnenfinsternis sein. Ich habe gar nichts dagegen, von mir aus war es einig. Aber wisst ihr, für was das Bild ist von dieser Finsternis? Da kommt die ganze finstere Welt stürzt auf Jesus ein. Die ganze Finsternis, der Teufel mit all seinen Dämonen, stürzt auf ihn ein und versucht ihn vor dem Kreuz oben runterzuholen. Wir können uns nicht vorstellen, mit was das Jesus zu tun hat an dem Kreuz. Und die Finsternis ist für mich ein Bild für die Angriffe, für das, was Jesus da sagt, umringt von Gewalttätern, die jetzt immer an ihm reissen. Das zeigt sich durch das, dass die Leute ihn verspotten, und das zeigt sich, dass die unsichtbare, finstere Welt plötzlich in die Sichtbare hineinbricht mit ihrer ganzen Dunkelheit und Jesus angreift. Hunde haben mich eingekesselt. Eine Horde von Gewalttätern hat mich umringt. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeisst, so heben sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht frei. Sie kämpfen gegen mich. Was Jesus am Kreuz hat müssen erleiden, übersteigt jede Vorstellung, die wir uns machen können. Viel grausamer und brutaler als normale Kreuzigungen, die bei den Römern unzählige Male in der damaligen Zeit durchgeführt worden sind. Und auch die Kleider von Jesus sind vor seinen Augen, wie das aus dem Evangelium berichtet, verteilt worden. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen es los, wer mein Obergewand überkommt. Und Jesus ist am Ende von seiner Kraft. Ich fühle mich, wie wenn ich ausgeschüttet wäre wie Wasser. Alle meine Glieder sind ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Inneren verschmilzt. Ich bin ohne Kraft ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt in meinem Mund. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Es fühlt sich an, wie wenn sich seine Person auflösen würde. Ein unerträglicher Zustand. Und Menschen starren ihn an, ohne dass sie nur das leiseste Mitleid haben. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Und meine Finde, sie starren mich nur erbarmungslos an. Und noch einmal brechen Gedanken nach der Sehnsucht, nach der erlösenden Nähe von Gott durch. Alle sind gegen mich, du aber, Herr, bleib mir nicht fern. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe, entreiss meine Seele, tödliches Schwert, rett mein Leben vor der Kralle von diesen Hunden. Befreie mich aus dem Rachen von dem Löwe und rette mich von den Hörnern vom Büffel. Und dann, plötzlich, endlich, die befremde Gewissheit, ein Lichtblick in dem unbeschreiblichen Leiden. Ja, du hast mich erhört. Der Psalm gibt uns eine kleine Ahnung davon, was Jesus für uns in Schuld am Kreuz gelitten hat. Jesus war unschuldig. Das bezeugt sogar der römische Statthalter Pilatus. Jesus ist für uns an dem Kreuz gestorben. Wenn er eine Schuld hatte, hätte er für sich selbst sterben müssen. Aber er war unschuldig. Er ist für uns an dem Kreuz geblieben, obwohl er es nicht nötig hatte. Aus Liebe zu uns. Paulus beschreibt das so. Gott hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr seid nämlich tot gewesen, tot aufgrund von euren Verfehlungen und auch eurem unbeschnittenen, sündigen Wesen. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben und das hat er so gemacht. Der Schuldbrief, der auf unseren Namen ausgestellt war und der Inhalt, der uns dort angeklagt hat, weil wir die Forderungen vom Gesetz nicht erfüllt haben, hat keine Gültigkeit mehr. Hat er als ungültig erklärt. Er hat ihn als Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist dein und mein Schuldbrief. Wo dort am Kreuz gehangen ist. Jesus, der für unsere Schuld gezahlt hat. Und wer das begriffen hat, dem bleibt nur eins. Jesus von ganzem Herzen zu danken. In der Offenbarung sehen wir, wie Jesus angebetet wird und die Erlöser rufen, würdig bist du, das Lamm Gottes, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel aufzutun. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen von allen Sprachen und allen Kulturen. Auch die Schweizer, die Deutschen, die Italiener, die Franzosen, die Afrikaner, Araber, alle hat er losgekauft am Kreuz. Ich bete mit uns. Ich will dir danken, Herr Jesus, von ganzem Herzen, was du da hast am Kreuz auf Golgatha. Und selbst wenn wir Hindernisse und Fürsche darüber nachdenken, wir werden das Ausmaß und der Schmerz und was du alles erlitten hast, nie in seiner Tiefe erfassen können. Wir können es nur immer erahnen. Aber bewahre uns davor, das einfach zu verniedlichen. Zu denken, weil du Gott bist, ist das für dich etwas Lockeres gewesen. Nein, es ist alles andere als locker gewesen. Das ist ganz etwas Schwieriges gewesen, was du für uns gemacht hast. Und du hast es da, weil du uns liebst. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Amen. Und wir wollen jetzt auch mit dem Abendmahl, dass uns nochmal weiter auch in Erinnerung rufen und behalten. Wir wissen ja, dass das Abendmahl uns immer... Also, das gefällt mir am Abendmahl. Wir könnten ja als Christen, wenn wir lang gläubig sind, mit der Zeit das Gefühl haben, wir sind eigentlich auch nicht so schlecht. Also, Gott kann eigentlich schon noch happy sein, dass er mich hat. Und das Abendmahl ruft uns immer wieder an unsere Wurzeln zurück und sagt, schau, von daher kommst du. Und du stehst heute da, weil du von dort kommst. Nämlich da, wo ich für dich am Kreuz gestorben bin. Wo ich mein Leben für dich gegeben habe und mich geopfert habe, wo mein Blut geflossen ist für dich. Von dort her kommst du. Und darum stehst du da. Und darum sitzt du da rein. Es ist nicht, weil du ein guter Christ bist, sondern es ist, weil Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und dort tut uns das Abendmahl immer wieder zurückrufen an die Wurzeln von unserem Glauben und hilft uns, dass wir nicht uns anfangen, etwas einbilden auf das, was uns Gott eigentlich geschenkt hat. Und weil heute kein Freitag ist, will ich auch noch einen ganz kurzen Teil, wo Jesus am Kreuz ist, noch vorlesen, ganz am Schluss von seinem Kreuz. Da heißt es im Johannesevangelium, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Es ist vollbracht. Jetzt ist der Weg für uns in den Himmel offen. Jetzt hat er Türen aufgestoßen, dass wir ewiges Leben haben können. Und wenn wir das Abendmahl einnehmen, dann denken wir genau an das. Und wisst ihr, was schön ist am Abendmahl? Dass Jesus gesagt hat, und das macht? Wie lang? Bis ich wiederkomme. Unser Gott lebt, das sehen wir dann an Ostern. Wir machen das, bis er wiederkommt. Wir warten auf ihn. Er kommt wieder. Und wer das jetzt eigentlich findet, ja, mit dem kann ich jetzt eigentlich gar nicht so viel anfangen. Ich bin schon ein bisschen Christ, aber so extrem, was der jetzt da vorne erzählt, dass Jesus jetzt so wichtig ist. Wenn du das findest, das darfst du, dann würde ich dir sagen, nimm es Abendmahl nicht. Was denn solltest du machen, ist dein Leben Jesus anvertrauen. Ihn einzuladen. Denn ewiges Leben gibt es nur bei Jesus. Und nicht durch religiöse Handlungen. Nur Glauben an Jesus. Und ich danke nochmal für das, was Jesus getan hat. Und dann könnt ihr das so machen, wie ihr euch das gewöhnt seid. Das Abendmahl nehmen. Ich will jetzt keine Anweisung geben, sonst gebe ich, sage ich etwas Falsches. Es hat die drei Orte, wo man irgendwie das Abendmahl nehmen kann. Wir stehen auf und ich tue noch danken. Herr Jesus, du hast es vollbracht. Und ich glaube nicht, dass du daran gedacht hast, dass du jetzt das geschafft hast, sondern du hast vollbracht, dass wir gerettet werden. Dass die Möglichkeit jetzt besteht, dass wir uns mit dem Vater versöhnen und tiefen Frieden in uns haben. Du hast vollbracht, dass wir in den Himmel kommen können. Du hast die Türen vom Himmel aufgestoßen durch dein Sterben am Kreuz. Und wir wollen dir danken und wollen dir sagen, wenn du nicht für unsere Schuld gestorben wärst, dann wären wir hoffnungslos verloren. Und darum wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Und das Abendmahl nehmen, Dankbarkeit dir gegenüber, im Wissen, dass der Tag wird kommen, wo wir mit dir zusammenkommen werden. Und auf diesen Tag freuen wir uns. Amen.